Ja, ich meine, das ganze Leben ist ein Versuch, ne? Wir
Ja.
lernt und übt und dann macht man Fehler und dann versucht man es besser zu machen. Und wenn man dann so halbwegs weiß, wie es funktioniert, dann muss man abtreten.
Herzlich willkommen. Du bist hier beim Medici Lesen Podcast gelandet, wo ich, Helen Daughtry, mit Buchclubmitgliedern und anderen spannenden Menschen darüber spreche, welche Rolle Bücher und Lesen in ihrem Leben spielen. Lass uns also nicht lang schnacken und einfach direkt in die Folge hüpfen. Herzlich willkommen, Julia. Ich freue mich sehr, heute mit dir über deinen Verlag zu sprechen, darüber, wie es dazu gekommen ist und ja, was Bücher sonst auch noch vielleicht für eine Rolle in deinem Leben spielen. Aber bevor wir damit starten, habe ich zwei Fragen an dich. Wo sind wir gerade und welches Getränk hast du uns mitgebracht?
Ja, da mich diese Frage etwas unvorbereitet trifft und du mir das gerade erst gesagt hast, dass ich diese Frage beantworten
Sorry.
soll und ich nicht so der allerkreativste Spontanmensch bin, sage ich jetzt einfach die Wahrheit, dass ich in meinem Büro sitze und einen Tee trinke, wobei ich normalerweise Kaffeetrinker bin, aber heute habe ich mal eine Ausnahme gemacht und habe mir einen grünen Tee gemacht.
Sehr gesund. Vielleicht noch als, weil wenn wir jetzt über der Realität sind, ich sehe ja, wo du da sitzt, das sieht richtig toll aus mit dem Bücherregal im Hintergrund. Ich denke, je
Aber
nach.
es ist einfach nur ein Bücherregal und ein paar
Ja,
Ordner stehen da noch. Ne?
aber ich glaube, wenn man sich halt, weiß ich ja nicht, in welchem Kontext man zuhört, ne? Und wenn man dann denkt, Büro, weil ich jetzt heute Morgen zum Beispiel gearbeitet habe, mein Büro in meinem Teilzeitjob sieht halt ganz anders aus. Das finde ich allein schon cool, ne? Also du sitzt halt im Verlag,
Ja.
denke ich, ne? Und da in deinem Büro
Ja,
jetzt.
wobei Verlag immer so nach was Großem klingt. Also die Wahrheit ist, dass wir zwei Zimmer haben. Wir sind hier in der Au in München, damit sich die Zuhörer das noch besser vorstellen können. Und mein Zimmer ist so ein bisschen fast wie ein Wohnzimmer eingerichtet. Wir haben da sogar
Och.
zwei Sessel und ein Sofa, so ein Stoffsofa und so ein Flocati-Teppich darunter, sodass das
Oh, voll gemütlich.
man könnte es fast mit einem Wohnzimmer verwechseln. Ja.
Aber also hört sich super gemütlich an, perfekt für so eine Podcast-Aufnahme, für so ein Gespräch. Dann würde ich sagen, wir stoßen einmal mit dem grünen Tee an. Ich hatte es dir gerade im Vorfeld schon mal kurz gesagt. Wir haben so eine Art, also wir haben das Dear Santa Post genannt, so eine Art Wunschzettel vor Weihnachten letztes Jahr. Wir haben alles Mögliche abgefragt, so, also generell, was fehlt euch? Was hättet ihr vielleicht gerne im Online-Shop, den wir damals noch hatten? Wo sollen wir Treffen organisieren? Alles Mögliche und wen hättet ihr gerne im Podcast? Und du bist tatsächlich auch namentlich genannt worden zum Thema Verlagshintergründe. Und ich habe dir aber auch gerade gesagt, ich finde alles immer spannend. Also einfach so, ne, wer bist du als Person? Aber vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen abholen. Wie ist das überhaupt gekommen, dass du den Eisele Verlag gegründet hast? Weil du hast ja vorher auch schon in der Buchwelt, warst du auch schon vorher zu Hause, aber hast was anderes gemacht.
Ja, genau. Also ich bin ja in der Branche schon sehr lange und habe, ja, das ist ehrlich gesagt, ist das erschreckend, weil das Ende der 90er Jahre war, also 1998 bin ich in mein Berufsleben eingetreten. Das klingt jetzt wirklich krass lange her, ne? Genau. Und da habe ich angefangen als Lektoratsassistentin in der Verlagsgruppe Bertelsmann, so hieß die damals noch. Da habe ich bei Goldmann, bin ich da Lektorin geworden, da war ich lange. Und dann habe ich auch 2 Jahre mal selbstständig gearbeitet als Übersetzerin und Lektorin, weil ich da so ein bisschen aus der Mühle raus wollte. Und vielleicht war das auch schon so der erste Hinweis darauf, dass ich eigentlich doch lieber selbstständig wäre, weil ich dann, also danach bin ich dann nochmal in einen Konzernverlag eingestiegen, nämlich beim Piper Verlag, der jetzt zur Bonnier-Gruppe gehört, also auch ein großer Publikumsverlag. Und da habe ich am Anfang eine Programmleitung und später dann sogar drei Programmleitungen gehabt und habe da noch mal ganz anders gelernt, mit Büchern zu arbeiten und habe da wahnsinnig viel gelernt. Da war ich dann auch noch mal 7 Jahre und dann war ich irgendwann Ende 40 und habe so, ja, da stellt man sich ja dann manchmal noch so die Frage, ob das dann okay ist, ob man da bleiben will und das so hätte, das hat mir Spaß gemacht und ich hätte auch hätte das auch ohne weiteres einfach so weitermachen können. Und dann hatte ich aber zum einen so das Gefühl, dass ich nicht mehr so substanziell dazulerne, sondern nur noch so ein bisschen. Also, dass das eben so richtig aufregend war. Auf der anderen Seite aber immer noch sehr viel Arbeit. Also so, dass man, also so einen Job kannst du ja eigentlich immer nur so super engagiert machen. Der wie alle diese Buchjobs wissen wir ja, ne? Das ist ja sehr viel Idealismus gefragt. Und da habe ich mich dann, habe ich mir die Frage gestellt, ob ich nicht nochmal was ganz anderes machen will und ob es nicht, ja, ich hatte so ein sehr großes Bedürfnis nach Selbstbestimmung einfach. Also ich wollte meine eigene Chefin sein und ich war auch ein bisschen frustriert von, ja, wie soll ich sagen, dadurch, dass, also dass die Flops sozusagen systemisch bedingt waren, dadurch, dass wir einfach zu viele Bücher gemacht haben, ne? Das sind halt einfach diese großen Verlage, da werden wahnsinnig viele Bücher durchgehauen. Und der Markt wird ja immer schwieriger und dann konzentriert es sich immer mehr auf so ganz wenige super wichtige Spitzentitel. Die kriegen dann das ganze Marketingbudget und so. Und dann haben wir trotzdem ein Riesenprogramm, ne, mit vielen Büchern und Autoren, die dann am Ende frustriert sind und denen man dann immer erklären muss, warum sie kein Marketingbudget hatten und warum sie kein Pressebudget hatten und so. Und das war das eine. Und dann hatte ich auch manchmal so das Gefühl, dass ich, wenn ich jetzt alleine bestimmen könnte, wie ich das alles machen kann, ja, dass mir das besser gefiele so. Und dann habe ich dann natürlich auch noch darüber nachgedacht, weil man sowas ja nicht so ohne weiteres macht, weil es ja auch mit Investitionen, mit ziemlich großen Investitionen verbunden ist. Und genau, und das war dann eine längere Geschichte. Ich habe dann, ich hatte eben erst die Idee, dann habe ich sie auch noch mal verworfen, dann habe ich kurz überlegt, ob ich das ob ich das zusammen mit einem anderen Verleger mache. Und dann ist es am Ende so gewesen, dass ich einen alten Schulfreund habe gewinnen können für die Sache, der aus dem Finanzbereich kommt und der das einfach mit mir gemacht hat, der auch der GmbH auch dann Geld leihen konnte. Also ich habe mir privat alles zusammengeliehen, was ging. Und dann haben wir das eben einfach gemacht und versucht. Und dann sind noch ein paar andere glückliche Umstände dazugekommen, dass das dann funktioniert hat.
Wow, das ist mega spannend. Also hattest du, weil das wurde ich letztens gefragt, ob, also gerade so in dieser ganzen so Startup-Bubble, irgendwie scheint das immer so ein Thema zu sein, dass die Le viele, die sich da selbstständig machen, das irgendwie immer schon wussten. Und ich meinte so, nee, bei mir war eher so genau das Gegenteil. Ich hatte kaum Beispiele und eins, das sehr negativ war und ich wusste, ich kann mir alles Mögliche vorstellen, nur nicht selbstständig zu werden. Wie war das bei dir? Also ich meine, in der Zeit davor wird ja der Gedanke gereift sein, aber war das was, was du immer irgendwie schon so dir zumindest vorstellen konntest? Oder hattest du eigentlich eher dir dein Leben so vorgestellt, dass du eben angestellt in der Buchbranche bist?
Ich glaube, ich habe mir eher vorgestellt, dass ich angestellt in der Buchbranche bin. Eigentlich, ja, weil ich eben Lektorin sein wollte und weil man ja nicht als junger Mensch auf die Idee kommt, also ich jedenfalls nicht, einen Verlag zu gründen, sondern dann will man erstmal das Business lernen und das Handwerk. Und dann ist man froh, wenn man, und damals, also als ich den Job gesucht habe, war es nicht so wie heute. Wir haben ja jetzt so einen Angestellten, wie sagt man, arbeitnehmerfreundlichen Markt, wo sich junge Leute die Jobs mehr aussuchen können. Damals war das wirklich nicht so einfach in so was in einem Verlag. Und da war ich damals total dankbar, dass ich das machen durfte. Und aber die Perspektive hat sich dann schon eben ein bisschen geändert. Ich habe es ja gerade angedeutet, dass ich dann nach einer Zeit dort auch raus wollte. Und ich wollte mal wissen, wie das Leben so ist als Selbstständige. Und im Nachhinein, als ich das dann alles gemacht habe und ja, auch nach der Verlagsgründung, ist mir dann eigentlich später erst aufgegangen, dass es vielleicht auch was mit meiner Mutter zu tun hat. Also mein Vater war immer Angestellter auch selber, aber meine Mutter war als junge Frau Unternehmerin. Die hatte eine Kneipe in Köln. Und
Ach.
ja, und ich glaube, dass ich das ein bisschen von meiner Mutter irgendwie habe. Dieses wahrscheinlich, also so erkläre ich mir das. Keine
Voll
Ahnung, ich
spannend.
kann es nicht erklären, aber ich kann nur sagen, dass ich mich jetzt selbstständig sehr wohl fühle und dass das genau das Richtige für mich ist und dass ich mir jetzt eigentlich nicht mehr vorstellen kann, nochmal angestellt zu sein irgendwo.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch häufig so, ne? Wenn man dann einmal so ein bisschen dieses, Obwohl, wahrscheinlich wird es auch andere Beispiele geben, aber ich habe so das Gefühl, wenn man auch so ein bisschen diese Freiheit und dieses Selbstentscheiden
Ja.
genossen hat, dann ist es auch schwer wahrscheinlich wieder.
Also ich kenne auch deutlich mehr Leute, die sagen, dass sie das nicht mehr tauschen würden. Aber sicher nicht alle. Also ich glaube, es ist eine Charakterfrage, ne? Man muss auch den, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber man muss natürlich diese wirtschaftliche Unsicherheit, dafür muss man die Nerven haben, ne? Dass man, wobei ich ja auch immer denke, diese Sicherheit von Angestellten ist ja auch nur eine
Ja.
Schamware, ne? Du kannst auch als Angestellter gefeuert werden.
Voll.
Deine Firma kann pleite gehen oder meine Mutter hat immer gesagt, das Leben ist lebensgefährlich.
Ist wirklich so. Und bei mir hat sich das auch echt total gewandelt. Also ich glaube, früher hätte ich halt auf jeden Fall gesagt, es ist mir zu unsicher. Auch so Beratungstermine bei der Bank, ne, wenn die so fragen, wollen Sie lieber mehr Sicherheit oder mehr Geld, war ich immer so, lieber mehr Sicherheit. So, ne? Ich glaube, ich habe irgendwie generell wahrscheinlich Angst vor dem Leben, aber ich habe
Eine Ausnahme. Den Eindruck machst du aber gar nicht.
ja, es hat sich ein bisschen gewässert, aber ich bin schon so, ich bin schon irgendwie, ständig machen mir Dinge Angst, wo ich auch denke, es hat überhaupt, es macht gar keinen Sinn. So, du hast schon viel krassere Sachen gemacht, aber egal. Auf jeden Fall durch Corona und durch mein Burnout in der Zeit hat, glaube ich, bei mir sich das total gewandelt, weil ich hatte eigentlich irgendwie einen sicheren Job. Also gut, so sicher, ich war freie Mitarbeiterin, ist irgendwie so halb sicher, ne? Weil ich immer wusste, wenn ich jetzt krank werde, dann kriege ich kein Geld. Aber zumindest wusste ich, kann hier bleiben und kann irgendwie immer ein Einkommen haben. Aber dadurch, dass ich dann auf ärztlichen Rat das verlassen musste und dann kam Corona und super viele haben ihren Job verlassen, hat sich, glaube ich, bei mir dieses Bild echt gewandelt, dass ich dachte, das ist nicht alles immer so sicher, wie es gesagt wird. Und dann habe ich mich mehr mit Selbstständigkeit über die Jahre jetzt beschäftigt und dann gemerkt, naja, also so, weiß ich nicht. Ich glaube, da kann man irgendwie auch anders vielleicht für eine Sicherheit sorgen. Aber ich finde das voll spannend, weil ich glaube, man braucht auch Beispiele und irgendwie, ja, man muss sich zumindest mal damit irgendwie auseinandergesetzt haben. Und ich finde irgendwie voll schön, dass du sagst, du würdest das auch wieder so machen. Also du hast es nicht
Ja.
bereut.
Ja, das mit der Sicherheit, finde ich, hat auch, also etwas unsicher zu leben, hat auch seine Vorteile, finde ich. Also ich finde es lebendiger, ne? Also
Ja, stimmt.
ich empfinde diese, also die Möglichkeit des Scheiterns, immer auch als Ansporn empfinde ich das und als ehrlich gesagt auch so ein bisschen wie Spielen, weil das Verlagsgeschäft ist ja sowieso sehr volatil, ne? Und du bist immer so gut wie dein aktuelles Programm. Und mir macht es tatsächlich Spaß, dann immer wieder ein neues Programm sozusagen in die Welt zu bringen und zu sagen, so, das sind jetzt meine Roulette-Kugeln und die drehen sich und sausen und dann kommen sie irgendwann zum Stehen und dann weiß man weiß ja bis zuletzt nicht, ob man jetzt einen Jackpot gewonnen hat oder den Totalflop gelandet. Und wenn man es negativ formulieren würde, könnte man sagen, oh Gott, wie schrecklich, da kann man ja nicht mehr schlafen und wie fürchterlich. Aber ich empfinde es eher als belebend. Mich macht das irgendwie wach und ich finde das interessant. Und vor der Gründung habe ich natürlich, ich habe schon Angst gehabt auch, ne? Es ist nicht so, dass ich keine Angst hatte. Und ich habe auch so einen Coach gehabt, der mit mir darüber gesprochen hat, weil ich das so rausfinden wollte. Ich bin dahin und dachte, ich bespreche jetzt das. Ich hatte so eine Pro- und Kontraliste. Dann hat die so ein bisschen über mich gelacht, gesagt, ja, das ist ja alles ganz nett da mit ihrer Liste, aber und sie werden immer Gründe dafür und dagegen finden. Also sowas lässt sich objektiv einfach gar nicht
Ja.
dann, ne, die Situation. Und dann habe ich mir so überlegt, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ne? Also wenn es schief geht, hat man halt ein paar Schulden, aber man landet nicht unter der Brücke. Also wir leben alle in der Bundesrepublik Deutschland, das ist ja alles nicht lebensgefährdend. Dann sucht man sich halt wieder einen Job und zahlt seine Schulden ab und ist ein bisschen peinlich, aber man hat mit Sicherheit viel gelernt. Und ich finde sowieso, dass wir Deutschen da ein bisschen noch besser werden können mit dem, wir sind ja schlechte, also wir sind wenig Unternehmer. Die Deutschen sind ja.
Ja, das stimmt.
Ich glaube statistisch, ich weiß die Zahlen nicht, aber es sind wenige Deutsche nur selbstständig, haben irgendwie Angst davor. Aber es kann ja so wahnsinnig viel dann auch wiederum nicht passieren.
Das stimmt total. Ich habe tatsächlich heute Morgen in der Referatsbesprechung, finde, darin merkt man immer schon, dass ich da so irgendwie behördlich im Grunde arbeite in meinem Teilzeitjob, gesagt, dass ich letzte Woche Freitag gekündigt habe und zum 31.12. den Job eben verlassen werde. Und ich
Oh.
meine, das kam jetzt für die alle, glaube ich, nicht sehr überraschend. Die wissen alle so von Mädels, die lesen und so. Aber da war dann auch so ein bisschen der Tenor, viel Glück, so, ne? Und
Ja.
ich habe dann, also finde ich auch total nett und ist ja auch nur nett gemeint, aber ich habe dann halt auch gedacht und auch gesagt, ich glaube, ich würde es halt eher bereuen, wenn ich es jetzt nicht mache. Und
Genau.
ich habe kein Problem damit zu scheitern und dann wieder was anderes zu
Genau.
machen. Aber ich glaube, ich würde es mir eher nicht verzeihen, wenn ich es halt nicht
Ganz genau.
probiere.
Finde ich auch, genau so ist es. Man bereut ja eher die Dinge, die man nicht versucht hat am Ende seines Lebens. Sagen
Total.
einfach alte Leute. Ja, ich meine, das ganze Leben ist ein Versuch, ne? Wir
Ja.
lernt und übt und dann macht man Fehler und dann versucht man es besser zu machen. Und wenn man dann so halbwegs weiß, wie es funktioniert, dann muss man abtreten.
Ja. Nee, aber also ich finde schon, dass da was dran ist und diese Mentalität, ich denke, ein Stück weit braucht man die dann auch. Aber es tut ja auch gut. Also so deswegen. Was ich eben total spannend fand, war, dass du meintest, was dich so ein bisschen gestört hat in den vorigen Jobs, waren auch so dieses, es sind immer sehr viele Bücher. Und ich bin sowieso in der Buchbranche jetzt nicht so wahnsinnig, kenne ich mich nicht so wahnsinnig aus. Ich habe so langsam das Gefühl, ich kriege halt mehr Einblicke auch so durch den Podcast und so. Aber zumindest so als Konsumentin wahrscheinlich kriege ich ja zumindest mit, boah, da ist immer sehr, sehr viel, was da rauskommt. Aber ich habe überhaupt keine Zahl. Ich weiß überhaupt nicht, was so erscheint. Aber wie machst du das jetzt? Also wie ist dann vielleicht jetzt im Eisele Verlag die Programmgröße im Vergleich zu einem anderen Verlag? Kann man das irgendwie an einer Zahl festmachen?
Ja, absolut. Also wir machen, also den Verlag gibt es jetzt 8 Jahre, also er ist 2016 gegründet. Schon
Ja.
lange, denke ich mal. Wir müssen jetzt schon langsam überlegen, was wir zum 10-Jährigen eigentlich
Ja, macht das auf jeden
ausdenken.
Fall.
Krass, ne? Und da haben wir gesagt, wir machen nur 8 Bücher im Jahr, also 4 im Frühjahr und 4 im Herbst, weil wir gedacht haben, das ist so das Minimum dessen, was man braucht, um als Verlag irgendwie überhaupt einen ordentlichen Auftritt hinzukriegen. Also weniger wäre dann schon ein bisschen murklig und viel mehr hätte ich alleine nicht stemmen können und hätten wir auch finanziell nicht stemmen können. Da war es fast so ein bisschen aus der Not geboren, dass wir gesagt haben, wir fangen damit an. Und dann hat sich herausgestellt, dass diese kleine Anzahl an Titeln genau richtig war, weil unser Konzept ja ist, unser Motto ist, dass wir wenig machen und das, was wir machen, aber dann richtig. Also mit der notwendigen Sorgfalt und mit dem notwendigen Hirnschmalz und der Liebe und so und der richtigen Pressearbeit und was man eben alles für Bücher tun kann und muss. So, und deswegen ist das bis heute so, dass wir im Jahr 8 bis 10 Bücher machen und damit sehr gut fahren. Es müssen halt die richtigen sein, ne? So dass, also man muss schon 1, 2 Bücher im Jahr haben, die richtig gut funktionieren, damit das Ganze wirtschaftlich auch fliegt. Und ich lebe ja auch davon. Also ich betreibe das ja nicht als Hobby und ich habe
Ja.
Mitarbeiter, die auch bezahlt werden müssen. Genau, und in den großen Verlagen ist es ja wirklich so, dass da einige 100 Bücher im Jahr erscheinen, verteilt
Krass.
über verschiedene Imprints. Ne? Da gibt es aber auch, ja, dann gibt es Imprints, was jetzt, ich habe das jetzt aktuell nicht mehr nachgezählt, aber so kleinere Verlagsimprints, auch größere Häuser, keine Ahnung, der Blessing Verlag zum Beispiel bei Random House, der macht, weiß ich gar nicht, wie viel der macht. Der macht vielleicht 6 oder 8 oder so, aber auch jetzt nicht so unfassbar viel mehr. Die Taschenbuchprogramme sind halt auch riesig. Und in der Menge ist es eben einfach so, dass viel zu viele Bücher erscheinen und man ja auch nur, selbst wenn man mehr machen wollte, man hat ja nur eine begrenzte Möglichkeit, diese Titel wirklich nach vorne zu stellen. Ne? Also auch mein Pressebüro, ich habe ein ganz tolles Pressebüro, Politiki und Partner in Hamburg, die uns auch schon von Anfang an begleiten. Also selbst da können die ja auch nicht dreimal bei der Brigitte-Redaktion anrufen und sagen, jetzt habe ich hier aber das ganz tolle Buch aus dem Eisele Verlag und dann rufen sie eine Woche später nochmal damit an. Du kannst diese Gespräche für ein Buch führen oder für zwei, ja. Aber das ist begrenzt, ne? Und das ist eben sehr begrenzt. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen lieber nur so viel, wie wir dann auch wirklich gut machen können. Also mit dem notwendigen Drumherum, das eben dazugehört. Und die nicht einfach so raushauen. Das mag auch vor 20 Jahren noch teilweise funktioniert haben, aber die Dinge haben sich ja geändert und wissen wir ja alle, ne? Thema Aufmerksamkeitsökonomie, dass weniger Bücher gelesen werden, dass es weniger Buchkäufer gibt tendenziell und so weiter,
Ja.
dass unabhängige Buchhändler verschwinden und so weiter und so weiter. Und deswegen wird es immer schwieriger, diese einzelnen Bücher durchzusetzen. Und genau, dann finde ich es besser, man macht weniger und das dann richtig. Ist ja auch niemandem geholfen, ist ja auch für die Autoren schrecklich, ne?
Wenn's so verpufft im Grunde,
Wenn es so
ne?
verpufft, ist ja irgendwie Verschwendung, genau.
Ja, das finde ich total spannend. Also das ist ja, ich meine, es fühlt sich, finde ich, oft so an, weil wir ja auch eher langsam lesen. Also wir machen so alle 6 Wochen vielleicht fangen wir ein neues Buch an, weil wir sagen, wir lesen 10 Seiten pro Tag und daran, ne, richten wir die Länge der Leserunde aus. Und ich bekomme aber halt irgendwie täglich irgendwelche E-Mails, dass mir ein Buch vorgeschlagen wird. Dann sage ich immer, die Community entscheidet und so, aber allein schon daran merke ich so, das sind auch so viele pe verschiedene Personen, denen ich sagen muss, bei uns entscheidet die Community, weil es einfach so viel gibt und natürlich möchten alle ihr Buch unterbekommen, so, das kann ich auch verstehen. Ich bin fast froh, dass wir es so machen, weil dann kann ich allen einfach selber sagen, da muss ich mich nicht schlecht fühlen, wenn wir irgendwelche Bücher auswählen und andere nicht. Aber
Stimmt
ja.
man ab oder wie macht ihr das? Stimmt ihr
Genau,
dann?
wir stimmen dann. Also man kann dann quasi immer, wenn ein Buch ausgewählt wurde, ein Buch für die nächste Runde in den Lostopf werfen. Daraus losen wir 3 aus und dann kann abgestimmt werden.
Ihr lost aus. Ah, okay.
Ja, aber
Das ist
daran
gut, weil
und
man dann ja auch vielleicht mal ein bisschen wie soll ich sagen, also wenn man die Mehrheit entscheiden lässt, dann führt das ja oft dazu, dass so der kleinste gemeinsame Nenner dann ausgewählt wird. Das war übrigens
ja.
auch was mich dann im großen Verlag manchmal gestört hat, dass das ein bisschen mutige Entscheidungen verhindert. Aber wenn das ausgelost wird, dann kommen vielleicht auch mal ein bisschen ja, besonderere Bücher zum Zug. Oder
Ja,
vielleicht
also wir
auch
hatten auf
nur
jeden Fall
welche,
auch
die
schon
man sich
mal.
nicht ausgesucht hätte, aber die sich dann als ganz
Ja,
toll erweisen, einfach weil man sich
100 Pro.
klicken lassen hat. Ne?
Ja, dafür bin ich auch ganz große Verfechterin, weil es ist eigentlich ehrlicherweise selten das Buch, das ich jetzt vielleicht ausgewählt hätte. Oder ganz häufig sind die Bücher, die in die Auswahl kommen, kenne ich überhaupt nicht. Und ich mag das voll. Ich wurde fast noch nie irgendwie nicht positiv überrascht. Ich finde es total schön, sich einfach darauf einzulassen. Und das ist auch das, was ich immer zurückgespiegelt bekomme. Aber wir haben tatsächlich auch einmal ein Buch aus dem Eisele Verlag gelesen. Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist. Und zwar Die Farbe von Milch
Doch, habe
hatten
ich
wir.
mitgekriegt, fand ich
Ach,
total begeistert und beeindruckt.
es war auch so ein besonderes Buch.
Ja, sehr
Und da haben wir
besonders.
ja sogar noch mit der Autorin gesprochen.
Ja, wie toll,
Ich
ja.
habe das irgendwie auch nochmal versucht zu rekonstruieren, weil sie, also Nailation, hatte dann total die Übersetzerin Wiebke Kuhn gelobt. Und als wir ein anderes Buch gelesen haben, was auch von Wiebke Kuhn übersetzt wurde, konnten wir mit ihr so per E-Mail zumindest Fragen hin und her schicken. Und da hatte sie irgendwie im letzten Absatz noch irgendwie auch was zu dir geschrieben, irgendwie, dass sie jetzt, glaube ich, einen neuen Auftrag oder sowas angenommen hat. Und auf jeden Fall, dass du die Einzige bist, die sich ihre Cover nicht vom Vertrieb diktieren lassen muss, irgendwie so. Und dann dachte ich, das schließt sich irgendwie der Kreis.
Ja, wobei das stimmt. Aber auch da man muss immer im Leben auch ein bisschen Kompromisse machen. Wir haben ja eine Vertriebskooperation mit Ullstein, ne, mit den Ullstein-Verlagen, was für uns super ist, weil wir natürlich da eine ganz große Vertriebspower haben, die wir niemals hätten, wenn wir das jetzt alles alleine versuchen würden. Aber da gibt es ja auch ein Verkaufsteam und auch Vertreter und so. Und denen muss ich natürlich mein Programm auch schmackhaft machen. Und wenn die dann sagen würden, angenommen, die sagen, boah, das Buch ist toll, Julia, aber das Cover geht überhaupt nicht, dann ist es nicht sehr schlau zu sagen, ja, ist mir doch egal, was ihr denkt, ich mache das jetzt trotzdem. Da muss man dann schon auch mal, die wissen ja auch, wovon sie reden, da muss man dann schon auch mal drauf hören. Aber es stimmt schon, vorschreiben lassen muss ich mir natürlich nichts mehr.
War gut.
Fast nichts.
Ich grätsch mal kurz dazwischen, weil ich dir unbedingt von etwas erzählen möchte. Und zwar von der Schmökerrunde. Den Begriff hast du, weiß ich, hier im Podcast, aber bestimmt auch auf Instagram bei Medici lesen, schon das ein oder andere Mal gehört, sich aber vielleicht gefragt, was das eigentlich sein soll. Und deswegen gebe ich dir jetzt mal kurz einen Überblick. Als Teil der Schmökerrunde bekommst du im Grunde exklusive Buchclub-Inhalte und Zugang zur engen Freundesstory von Medici lesen. Und weil das ja auch noch nicht super konkret ist, nenne ich dir einfach mal ein paar Beispiele. Also du kannst jeweils für die nächste Leserunde dein Wunschbuch ins Rennen schicken. Ich lose dann immer aus allen aus. Du kannst abstimmen, welches Buch als nächstes gelesen wird, weil das in der engen Freundesstory dann gezeigt wird. Du bekommst Zugang zum Mitgliederbereich auf medicilesen.de. Da findest du dann so Sachen wie Goodies, also zum Beispiel Rezepte, Mini-E-Books und so. Du kannst aber auch einen Kalender abonnieren, mit dem du dann keinen Leseabschnitt und auch kein Buchclub-Treffen mehr verpasst. Du kannst in die Chatgruppe der Schmökerrunde eintreten, die ist bei Instagram und kostenlos auch an so Veranstaltungen wie den digitalen Buchclub-Treffen oder auch den Koch- und Filmabenden teilnehmen. In der engen Freundesstory nehme ich dich dann außerdem so ein bisschen mit hinter die Kulissen von Medici lesen, sodass du immer als erstes erfährst, wenn was Neues ansteht. Und on top gibt es auch immer wieder exklusive Gewinnspiele. Hört sich doch ziemlich gut an, oder? Du kannst jederzeit Teil der Gang werden. Wir freuen uns immer, dich willkommen zu heißen. Schau mal in die Shownotes, da habe ich dir den Link zur Schmökerrunde reingepackt. Und jetzt geht's zurück zur Folge. Aber also, du hast gesagt, es kommt natürlich jetzt darauf an, dass die vier Bücher pro Saison irgendwie dann gut sind. Und das ist ja irgendwie total schwer, weil es ja auch sehr subjektiv ist. Wie wählst du das aus? Also, hast du da einfach, hörst du auf dein Bauchgefühl oder wonach entscheidest du?
Ja, das mit dem Gut ist immer so eine Sache, ne? Was ist denn gut? Also,
Ja.
da kann man sich natürlich lange drüber streiten. Also, ich würde jetzt mal behaupten, dass die Bücher, die wir machen, alle gut sind, aber sie sind nicht alle gleich gut verkäuflich, ne? Und das wird manchmal vergessen, dass Verlage ja Wirtschaftsunternehmen sind und dass wir. Ich habe auch den Ehrgeiz, weißt du, ich will auch erfolgreiche Bücher machen. Und dann ist eben das eine immer, der persönliche Lesegeschmack, den ich natürlich habe. Und das ist das Werkzeug, mit dem ich arbeite. Es ist mein subjektives Leseempfinden, wie ich etwas lese, ob es mir gefällt, ob es mich anregt, ob es mir was Neues beibringt, ob es mich, ja, ob es mich berührt. Ja? Das finde ich immer ganz wichtig, so die Emotionalität und ich möchte aber auch eine gute Geschichte erzählt bekommen und mir gefallen. Und da ist die Nelaschen jetzt diese Farbe von Milch, das Buch, das du gerade erwähnt hast, ein gutes Beispiel, weil das eben sehr besonders geschrieben ist. Also mir gefallen auch so besondere, originelle Erzählstimmen gut. Und eben das eine ist eben der persönliche Geschmack und das andere ist eben die Frage, passt das ins Profil des Verlags? Also würde man das bei uns suchen? Ist das ein Buch, das den Buchhändlern gefallen kann? Denn letztlich sind ja auch die Buchhändler, die Bücher verkaufen. Nicht nur, also wir machen die Bücher ja erstmal für den Buchhandel und dann auch indirekt für die Leser. Aber wir müssen auch diese Hürde Buchhandel überwinden. Ne? Man auch immer bedenken und ist die Zielgruppe die richtige? Also ich muss zugeben, dass wir jetzt dieses Frühjahr echt eine schwierige Zeit hatten. Also der Verlag hat von Anfang an sehr gut funktioniert, aber dieses Jahr war echt ein bisschen schwierig und das Frühjahr war besonders schwierig, weil wir da keinen Titel richtig durchgesetzt haben. Es hat alles nicht so ganz gut funktioniert und ich habe mich dann natürlich auch gefragt, warum so. Und ich kann jetzt vielleicht so ein Beispiel nennen für einen Roman, den ich gut finde. Daisy Alpert Florin heißt die Autorin. Mein letztes Jahr der Unschuld. Das ist so ein Coming-of-Age-Campus-Roman, der in den USA spielt, wo es ja, ums Erwachsenwerden geht, um Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern, um diese Fragen. Und das ist ein ganz tolles Buch, aber ich glaube, wir haben das unter anderem auch deswegen nicht so gut verkauft, weil das vielleicht nicht so unsere Zielgruppe ist. Ich habe dann halt drüber nachgedacht. Und das sind, und manchmal es ist auch sehr schwierig, dann rauszufinden, warum etwas funktioniert oder nicht funktioniert hat. Da gibt es, ist ja auch eine diffizile Sache. Ja, genau. Also das eine ist der Geschmack, das andere ist aber auch dann die Frage, was man, wo man diese Bücher dann bekommt, ne? Und wie. Und das, die Konkurrenz schläft ja nicht. Und wir haben ja auch begrenzte finanzielle Mittel. Also ich kann schon Vorschüsse zahlen, ich kann auch ganz gute Vorschüsse zahlen an Autoren. Aber ich würde niemals unvernünftige Vorschüsse zahlen, so wie das große Verlage machen, ne? Wenn die dann Auktionen gibt und dann ist man ganz schnell bei ein paar hunderttausend Euro Vorschuss für ein Buch. So, da bin ich raus natürlich. Ne?
Das ist ja
Und
krass.
ja, das ist total krass. Immer da wird, und ich frage mich auch, wie lange sich die großen Verlage das noch leisten wollen, weil die natürlich jedes Jahr unglaubliche Abschreibungen haben dann auf diese Vorschüsse. Die spielen die ja auch nicht ein. Ne? Es ist ja in den allerseltensten Fällen mal so, dass so überzahlte Projekte dann sich rechnen. Und das ist für die großen Verlage auch, glaube ich, finanziell nicht so easy. Aber da ist viel Verkaufspsychologie dabei und so dieses, ja, das Prinzip Hoffnung, dass man immer denkt, ja, genau dieses Buch ist zwar jetzt sehr teuer, aber dafür wird das jetzt auch unser Nummer eins Bestseller. Und wenn man das mal verfolgt, die großen Auktionen und was da für viel Geld über den Tisch gegangen ist und sich nachher dann später die Media Control Zahlen, also die Verkaufsstatistiken anguckt, dann weiß man, dass das wenigste davon aufgeht.
Krass, ja. Aber ist das bei dir, also ist das pro Buch so ein bestimmter Schwellenwert an Exemplaren, die verkauft wurden? Oder ist das ein gesetzter, ist es eine gesetzte Stückzahl einfach generell, wo du sagst, das hat funktioniert?
Ja, so ungefähr könnte ich das. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Geld man für das Recht bezahlt hat.
Okay.
Bei
Also du musst
Deutschland.
es quasi reinholen, ne? Dann.
Ich muss das reinholen, aber es ist ja nicht nur, also der Autor kriegt Geld, aber es kommt ja noch viel mehr dazu. Also ich muss meine Mitarbeiter bezahlen, ich muss die Miete im Büro bezahlen, ich muss Ullstein für seine Vertriebsarbeit bezahlen, ich muss die Bücher produzieren, also. Ich muss das Papier bezahlen und den Druckvorgang bezahlen. Ich muss
Krass, was da alles reinfließt.
Die Cover, die Grafiker bezahlen, die sich die Cover ausdenken. Ich muss die Bildrechte einholen, die dann
Stimmt.
benutzt werden. Die muss ich auch bezahlen. Ich muss die Übersetzung bezahlen. Ich muss, also lektorieren tun wir hier im Haus selber, aber das wäre theoretisch auch etwas, was man rausgeben und bezahlen könnte. Wir geben oft auch was zum Korrekturlesen dann nochmal raus. Das muss man auch bezahlen. Es muss gesetzt werden und so weiter. Und die Pressearbeit muss bezahlt werden. Und unsere Vorab-Exemplare, wir drucken ja sehr viel vorab und verschenken das in den Handel. Das sind teilweise auch ein paar tausend Bücher, die wir verschenken. Das muss man alles einholen. Ja. Und das sind ja, das, und dieser ganze Aufwand ist dann für ein einziges Produkt. So, ist ja nicht,
Ja.
fängst ja immer wieder von vorne an. Und eigentlich ist es ein Wahnsinn, aber
Das ist echt krass. Also so, da macht
ja.
man sich ja keine Gedanken. Also, keine Ahnung, vielleicht alle ZuhörerInnen, nur ich nicht, aber so, ich habe mir da bisher auch nicht so wahnsinnig viele Gedanken drüber gemacht, was in dem Buch steckt, was ich gerade in der Hand halte. Das
Ja,
ist
aber
krass.
damit bist du nicht allein. Das glaube, die meisten Leute machen sich keine Gedanken. Oder oft, ich habe jetzt auch kürzlich wieder, was war das, gesehen, gelesen über irgendjemand, der sich beschwert hat über den Preis eines Buches. War das Frank Schätzing oder so, irgendwie so, weiß ich was, 34 Euro für so ein Buch, ist ja unmöglich und so. Und dann denke ich immer, ja, Junge, jetzt erkläre ich dir mal,
Ich erkläre dir mal die
was
Welt.
das alles gekostet hat. Und dann wirst du mir umgekehrt die Frage stellen, wieso macht ihr das so für das bisschen Geld da?
Ja,
Der
das
Deckungsbeitrag
wäre.
pro Buch ist ja sehr gering. Ne? Das machen
Ja.
Leute gar nicht. Und die Buchhandelsrabatte, ne? Also
Ja.
ganz ja fast 50% dessen, was wir bekommen, geht ja an die Buchhändler. Ne? Und
Ich
Mehrwertsteuer
hatte.
muss man ja alles noch abziehen.
Das ist Wahnsinn. Ich hatte auf der Buchmesse so ein, ich glaube aber letztes Jahr so ein Plakat gesehen, wo das alles aufgeschlüsselt war. Es wäre vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, das nochmal irgendwie zu teilen, wenn es das irgendwo als Post auch gibt. Weil da, finde ich, konnte man das, das war ja so in Prozenten dann, ne? Da konnte man das ganz gut sehen, wie sich so ein Preis für ein Buch zusammensetzt.
Eigentlich
Aber
ist
also
es
ich.
nicht so billig. Also eigentlich müssten Bücher teurer sein. Und wir versuchen
Ja.
auch wir werden ja auch langsam teurer. Man versucht das so gerade teurer zu machen, wie wenn man den Frosch in kaltes Wasser setzt und dann die und dann den Herd anstellt, dann springt er nicht raus. So hoffen wir, dass wir mit dem langsamen Erhöhen der Preise, dass die Leute es nicht so merken.
Ja, ich meine, wir kriegen das manchmal als Kommentar, weil bei uns jetzt in letzter Zeit häufig so aktuellere Bücher auch ausgewählt wurden. Und dann sind die natürlich selten auch als Taschenbuch oder vielleicht auch nicht in jeder Bibliothek direkt und so. Ja, aber versuchen wir dann eben auch immer, also erstens, die Community entscheidet, was wir lesen, so, ne? Aber zweitens eben auch, wie das entsteht, dass ein Buch eben ein bisschen mehr kostet.
Ja.
Und ich muss auch immer sagen, ich komme da mittlerweile, glaube ich, auch mit einer anderen Brille, gucke ich drauf, weil ich finde, was ein Buch einem bieten kann, also gerade auch wenn man vielleicht Sachbücher liest, ich meine, wenn man dafür jedes Mal irgendwie was studieren müsste oder so, oder zumindest irgendwie einen Kurs belegen würde, schon Wahnsinn, was da drin steckt. Und bei so Romanen, die wir lesen, also manchmal finde ich das wie so eine Mini-Therapie, wenn man da mit irgendwelchen Ängsten konfrontiert wird und so. Also ich denke, es hat ja einen wahnsinnigen Mehrwert und dafür ist es ein guter Preis.
Ja, finde ich auch.
Was ich krass finde, und das hast du jetzt auch nochmal gesagt, also weil du teilst das Jahr im Grunde in diese zwei Hälften ein. Du sagst, ne, irgendwie 4 Bücher im Frühjahr, 4 Bücher im Herbst, ne? Und das scheint ja auch irgendwie so der Standard zu sein. Wahrscheinlich wegen der Buchmessen. Das hat mich aber irgendwie auch so ein bisschen an diese ganzen Modeschauen und so erinnert. Also das, ich finde es jetzt halt auch manchmal krass. Dann bin ich irgendwie gerade so im Sommer angekommen und bekomme so die Wintervorschau irgendwie. Und das ist ja bei Mode ähnlich, ne, dass diese Modenschauen irgendwie schon so in der Zukunft leben. Und ich frage mich, braucht es das unbedingt? Ist wahrscheinlich schwer da auszusteigen, aber ist das so notwendig?
Ja, ich glaube, was sich die Leute auch nicht so klar machen, ist, wie langsam dieses Medium ist und wie viel Vorlauf braucht. Also es ist ja so, dass wir diese Bücher in den Handel bringen. Also die werden ja in den Buchhandel einverkauft, nennen wir das. Also sozusagen vorbestellt vom Handel, bevor sie körperlich existieren. Also meistens jedenfalls, ne? Also
Ah, okay, ja.
Und da kauft der Buchhändler meistens die Katze im Sack so ein bisschen. Aber es braucht ja alles einen gewissen Vorlauf. Und aufgrund der Bestellungen aus dem Handel beschließt dann der Verlag, wie viele Bücher er druckt.
Ah, okay, ja.
Also,
Gut, das verstehe ich.
beim Verlegen ist es ja auch so, dass sehr entscheidend ist, auch für den wirtschaftlichen Erfolg, dass man die richtige Anzahl Bücher druckt. Und zwar idealerweise auf einmal. Also eine Auflage von 10.000 Büchern ist für mich sehr viel günstiger, als wenn ich zweimal 5.000 drucke. Ne? Dann ist das eins viel teurer. So. Und da muss man eben immer wieder überlegen. Man schätzt, man überlegt sich, wie viele Bücher können wir davon verkaufen. Das ist natürlich die totale Glaskugel. Das weiß kein Mensch. Ja? Das heißt, ich werde entweder zu viel oder zu wenig drucken. Und was ein bisschen hilft bei der Einschätzung dieser Auflage, ist eben die Reaktion, die aus dem Handel kommt. Also das heißt, ich stelle jetzt erstmal bei der Programmkonferenz oder der Verkaufskonferenz bei Ullstein jetzt das Programm vor und dann drucken wir die Vorschauen und dann werden die Vorschauen rausgeschickt und dann können die Buchhändler noch ein paar Wochen bis Monate überlegen, wie viel sie davon bestellen wollen. Und die Vertreter reisen in die Buchhandlungen und stellen die Bücher vor und sammeln diese Bestellungen. So, und dann haben wir eben die Bestellung und aufgrund dieser Bestellung können wir dann sagen, wir drucken jetzt 3.000, 5.000, 10.000 oder so, ne? Ja, und insofern ist das schon, braucht man diesen Vorlauf schon. Also ja, so ist das Geschäft. Aber also, ich habe allerdings auch noch nie drüber nachgedacht, ob man es anders machen könnte, weil es immer schon so war und warum.
Challenge das jetzt mal.
Ja.
Aber es ist wahrscheinlich auch schwer, dann als einziger Verlag es anders zu machen, ne?
Ja, natürlich. Also für mich jetzt sowieso, weil wir ja auch in den Strukturen von Ullstein quasi mit drin hängen. Also da gibt es einen bestimmten Termin, an dem alle Vorschauen verschickt werden und da sind wir dabei in diesem Vorschaupaket. Dann müssen die Sachen fertig sein. Kann ich nicht sagen. Ich will das aber lieber einen Monat später verschicken. Das
Och
geht nicht.
nö.
Nee, lass mal. Genau. Ja.
Ja, irgendwie total
Ja,
interessant.
aber es ist ein echt ein langsames Medium. Und was ich auch kenne, ist der Klassiker, wenn du einem Autor ein Buch machst und das ist das erste Buch Und dann denken die geben mir mal das Skript ab und 2 Wochen später ist das Buch da und dann sagst du denen, nee, das dauert jetzt noch ein Jahr oder 1,5 Jahre, dann fallen die immer in Ohnmacht und sagen, was? Um Gottes Willen, so lange kann ich aber nicht warten.
Ich habe auch schon, also ich meine, klar, als Autor beschäftigt man sich natürlich auch intensiv mit dem Buch, aber manchmal denke ich dann auch, wenn die zu den Lesungen fahren, dann ist das ja für die eigentlich auch schon ziemlich lange her, dass sie es geschrieben haben. Aber bis
Ja.
wir das lesen und einen Livestream mit dem Autor oder der Autorin machen, dauert es ja meistens nochmal sehr viel länger, weil wir oft eben auch so eher so Backlist-Titel lesen.
Ja.
Aber ja, irgendwie. Das entmystifiziert das Ganze so ein bisschen. Deswegen, ich mag aber so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen. Deswegen danke, dass du das teilst. Kannst du vielleicht, also ich weiß gar nicht, gibt es einen Alltag bei dir als Verlegerin? Wie sieht der aus, wenn es ihn gibt?
Na klar, gibt es einen Alltag. Also ich mache mir immer erstmal, also ich sage jetzt einfach mal, die Wahrheit ist, ich bin sehr. Einer der Gründe, warum ich so glücklich bin jetzt mit diesem Leben, ist, dass ich weniger Termine habe und selbstbestimmter arbeite. Und ich bin tendenziell eher ein Nachtmensch. Also ich fange dann nicht so, ich stelle mir jetzt nicht um 7 den Wecker, sondern ich wache dann ein bisschen später auf und dann mache ich mir erstmal einen Kaffee. Und dann, das Erste, was ich mache, ist meinen Laptop hole und die Verkaufszahlen angucke. Und
Ach
dann,
echt, so täglich? Ja,
ja,
krass.
klar, das ist für mich irgendwie mein täglicher Krimi. Da gucke ich dann rein und dann bin ich immer wahnsinnig gespannt. Also erst recht, wenn neue Bücher draußen sind, so wie die Nachbezüge sind, wie die funktionieren. Und dann arbeite ich meistens, ich nenne das immer Horizontal Office, dann arbeite ich immer erstmal noch so ein bisschen mit meinem Kaffee so gemütlich und schreibe schon die ersten E-Mails oder lese manchmal auch in ein Manuskript rein oder so. Und dann. Ja, und dann im Sommer gehe ich oft laufen, erstmal an der Isar. Und im Winter nicht so viel. Dann gehe ich ins Büro. Irgendwann gehe ich um so um 11 oder so, schlage ich dann hier auf. Und dann arbeite ich weiter. Und dann, ja, verlegen ist auch sehr viel Networking natürlich. Also ich treffe häufig Leute zum Mittagessen, Autoren oder andere Lektoren oder Agenten. Oder Filmproduzenten oder wen auch immer. Und dann spreche ich viel mit meinen Mitarbeitern natürlich, weil wir hier sehr, sehr eng zusammenarbeiten und weil es nicht so ganz fixe Aufgabenverteilungen gibt. Das heißt, jeder ist so ein bisschen für alles zuständig. Also ich habe eine Juniorlektorin, die Chefin, und zwei Werkstudierende. Und dann eben noch den Peter Biendara, das ist mein Partner und Geschäftsführer, der lebt in Berlin. Der den ganzen kaufmännischen Teil, so Verwaltungsteil so macht. Und ja, und dann ist es ist wahnsinnig viel E-Mails schreiben und lesen und sehr viel, das vergisst man immer. Also früher als Programmleiterin habe ich mich halt nur mit den Inhalten beschäftigt und jetzt muss ich mich um alles andere auch kümmern. Also das fällt mir dann gar nicht alles ein. Das sind wahnsinnig viele kleinteilige Sachen. Und es ist halt sehr, sehr viel Kommunikation, ne? Viel Kommunikation mit Autoren, je nachdem, wenn man gerade an einem Manuskript arbeitet mit einem Autor, dann ist man natürlich damit die ganze Zeit auch beschäftigt. Es kommt immer auf die Phasen an, was gerade ansteht. Oder Vorschautexte schreiben oder ja eben lektorieren oder einen Übersetzer suchen oder ach Gottchen, ja, es sind so viele, es ist sehr, sehr vielseitig und sehr kleinteilig. Ja.
Und dann wahrscheinlich schon, also auch wenn es dann irgendwie vielleicht so von dem Format ähnlich ist, dass du irgendwie das über E-Mails und Termine und so, aber ja wahrscheinlich trotzdem abwechslungsreich, weil die Personen und die Themen ständig wechseln, ne?
Ja, es ist total abwechslungsreich, genau.
Ja,
Weil
cool.
die wechseln und ja, und weil ich finde es ja auch nach wie vor immer noch interessant, Manuskripte zu prüfen.
Ja.
Was manchmal, ja, was mich tatsächlich manchmal wundert, weil ich denke, also was mir manchmal fehlt, ist das private Lesen. Ne? Ich würde manchmal, mich ehrlich gesagt, lieber auch mit dem neuesten Bestseller irgendwie aufs Sofa legen und den lesen, aber ich prüfe ja nur. Also alles, was ich lese, ist immer in Bezug darauf, ob das was sein kann, was für uns in Frage kommt. Und das ist dann meistens anstrengend, weil es meistens eben nicht Deutsch ist, sondern Englisch oder Französisch oder Italienisch. Sind so die Sprachen, die ich selber lesen kann. Und das ist einfach uferlos viel. Dann kämpft man die ganze Zeit auch mit diesen Fluten von Informationen und Manuskripten und vor Messen natürlich erst recht. Dann kommt wahnsinnig viel von Agenturen, dann muss man sich diese Rights-Lists durchgucken und überlegen, was man überhaupt lesen will. Und von dem, was man kriegt, muss man dann priorisieren und überlegen, welches denn jetzt das ist, was man sich zuerst anguckt. So, das ist natürlich auch manchmal Glückssache.
Wahnsinn.
Das ist manchmal Glückssache. Und, aber es ist natürlich immer viel mehr Arbeit da, als, als man schaffen kann. Insofern ist man da, hechelt man da immer so ein bisschen hinterher. Also heute zum Beispiel haben wir unseren Pressejourfix gehabt, haben wir über die Leipziger Buchmesse gesprochen, dass wir da das erste Mal übrigens einen eigenen Stand haben. Haben
War
wir da
gut.
mal bei Ullstein mit angehängt. Die haben netterweise unsere Bücher damit präsentiert und jetzt wollen wir das erste Mal uns selbst da präsentieren mit einem eigenen Stand und dann, genau, dann überlegen wir halt, wie und wir wollen jetzt mal ein Blogger-Treffen machen und so weiter, wie wir das dann
Voll
organisieren
schön.
werden. Und dann wird das halt sehr kleinteilig, ne? Da muss man überlegen, wer sucht jetzt mit welchen Bloggern wollen wir das machen, wer sucht die aus und genau. Also,
Ja.
Social Media Betreuung ist viel, ne? Das macht die Chefin bei uns zum Glück, die macht das super. Und genau, also es fällt mir schwer, das so genau zu erklären. Das ist ja, es macht jedenfalls Spaß.
Vielseitig.
Und ja, es ist sehr viel, für mein Gefühl ist immer, es ist sehr viel Kommunikation.
Also, das wäre wahrscheinlich was, was man mitbringen sollte, ne? Wenn man
Ja.
überlegt, in die Richtung zu gehen. Aber krass ist natürlich schon, dass du auch sagst, du liest gar nicht mehr so privat.
Nö, keine
Also
Zeit.
gar nicht mehr, oder gibt es einfach nur bestimmte Phasen, wo das besser reinpasst?
Ja, ist dann aber die Frage, was privat ist. Also wenn ich jetzt einen deutschen Buchpreisträger lese zum Beispiel, mache ich das natürlich, weil ich das interessant finde, aber es ist nicht nur privat. Also was ich mache oft, ist auch Hörbücher hören von Bestsellern, dass ich dann beim Bügeln oder beim Fahrradfahren oder beim Spülen oder so einfach in die neuen Bestseller rein höre. Da gibt es ja meistens Hörbücher.
Ja.
Was anderes nebenbei machen, ist einfach eine Zeitfrage. Also im Urlaub lese ich dann manchmal noch privat, aber es ist dann, also privat, mit privat meine ich etwas, das ich wirklich nur aus ganz genuin reinem eigenen Interesse lese, das für meinen Verlag in gar keiner Weise in Frage kommt und damit nichts zu tun hat. So.
Und das kommt eher selten vor.
Das kommt eher selten vor, ja. Dann will
Ja,
man ja auch noch
krass.
ab und zu mal eine Fernsehserie gucken oder mal
Ja.
ins gehen und dann will man mal
Freunde treffen,
gehen,
so.
sehen Konzert und so dann, genau. Und das sind ja auch Dinge, die für mich wichtig und interessant sind. Und genau, das ist ja uferlos.
Ja.
Es ist einfach uferlos, ja.
Krass. Also ich finde es auf jeden Fall super, super spannend. Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich auch noch weitere Stunden füllen können. Aber danke auf jeden Fall, dass du uns mal so einen
Ja,
Einblick
vielen Dank für das nette
gegeben hast.
Gespräch. Ich danke für die Einladung. Ist schon vorbei. Wir haben doch gerade erst angefangen.
Ja, ich finde es auch irgendwie total verrückt, aber ich finde immer so, weil mir fällt dann auch so viel ein, ne? Wenn du was erzählst, dann denke ich so, oh, da muss ich auch noch nachfragen. Aber ich finde es total interessant. Ich würde jetzt sagen, an der Stelle trinken wir unseren Grüntee zu Ende und verabschieden uns von den Mädels. Aber ich finde es richtig cool und danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich danke dir, Helen, und ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg dann jetzt in deiner Selbstständigkeit, wünsche ich.
Ja, danke. Aufregend. Das war's für heute. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass du eingeschaltet hast und vor allem bis zum Ende dran geblieben bist. Falls dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast am besten, damit du auch in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal. Mädels, die lesen, wird am 18. Januar 5 Jahre alt. Ein noch krasseres Jubiläum feiert dieses Jahr die Büchergilde. Seit einfach mal 100 Jahren verfolgt die Büchergilde das Ziel, Literatur in hochwertiger Ausstattung für alle zugänglich zu machen, unabhängig von Stand oder Bildungsgrad. Ähnlich wie bei uns geht es dabei auch weniger darum, immer nur die allerneuesten Bücher zu entdecken, sondern hier und da auch mal ältere Titel. Und genau wie bei uns ist für jeden Genregeschmack etwas dabei. Was ich aber am meisten an der Büchergilde liebe, sind die wirklich wunderschönen Cover, für die ich am liebsten einen eigenen Ausstellungsraum einrichten würde. Überzeug dich selbst über den Link in der Folgenbeschreibung.